Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Krisenzeiten bringen Verunsicherung, aber eben auch neue Gedanken oder das Wiederaufleben alter Ideen. Wie bringe ich meine Kunst an die Menschen, wenn die mein Museum, meinen Veranstaltungsort nicht mehr besuchen können, fragen sich viele in diesen Tagen. Und gleichzeitig, wie lange überleben wir das noch? Und da hat sich nun auch Hans-Ulrich Obrist gemeldet, international tätiger Kurator und künstlerischer Leiter der Serpentine Gallery in London. Er schlägt ein staatliches Kunstförderprogramm vor, wie es das auch schon mal in den USA zu Zeiten der großen Depression gab. Guten Abend, Herr Obrist.
Guten Abend.
Dieses Programm hieß PWAP, war aufgelegt von Franklin D. Roosevelt, Public Works of Art Project. Was war das denn für ein Programm?
Ja, es ist so, dass ich war bekannt mit der Fotografin Helen Levitt, die ich mehrmals besucht habe. Die lebte von 1913 bis 2009. War also über 90 Jahre alt, wie ich ihr begegnet bin. Und sie war befreundet mit Walker Evans und James Agee. Und die waren natürlich connected zu diesem New Deal. Die waren connected zur Farm Security Administration, die damals ja über 250.000 Fotos in Auftrag gegeben hat, um auch die rurale Armut irgendwie zu dokumentieren. Und es war interessant, weil Helen Levitt sagte mir damals, und das ist das Erste, was mir eingefallen ist, wie diese Krise ausgebrochen ist letzten Monat, dass mir Helen Levitt sagte, wie sollte es irgendwann eine wirklich schwere Krise auf der Welt geben, sollten wir die Legacy, also das, wenn man so will, das Erbe und diese ganze Ideenreservoir von diesem New Deal wieder besuchen. Und ich meine, Panofsky sagte mal, dass man die Zukunft mit Fragmenten aus der Vergangenheit erfinden kann. Es ist natürlich nicht so, dass man das einfach eins zu eins übernehmen kann. Es ist aber so, dass es in diesem New Deal sehr viele interessante Projekte gab. Es ging um ein demokratisches, dezentralisiertes, staatliches Art-Patronage-Projekt, wo man auch die Künstler eben an ihre soziale Umgebung anbinden würde. Und das war inspiriert von Mexiko, weil bereits 1926 hat eben die mexikanische Regierung Künstler bezahlt, um Fresken in öffentlichen Gebäuden anzubringen. Und wie dann 1929 die Great Depression begann in Amerika, gab es natürlich sehr viele Diskussionen, wie Künstler unterstützt werden können. Es gab eine sehr schwierige Situation. Also Künstler haben versucht, Märkte zu organisieren und das funktionierte nicht richtig. Es gab auch den Versuch der Künstlerassoziation damals in Amerika, dass Künstler bezahlt würden, dadurch, dass Miete quasi bezahlt würden, wenn die Werke von lebenden Künstlern und Künstlerinnen ausgestellt würden. Mhm. Das hat aber auch nicht die Ökonomie bewirkt, die es brauchte. Und so wurde es dann eigentlich immer offensichtlicher, dass ein groß angelegtes staatliches Projekt die Lösung finden sollte. Und Sie erwähnten PWAP. Und es ging darum, dass man demokratische Methoden der Art Patronage definieren würde, dass man das dezentralisiert.
Und die
dass
Künstler arbeiten für den öffentlichen Raum, ja? Beziehungsweise genau, für öffentliche Gebäude.
Genau, die Idee war, dass quasi Künstler, es wurden Hunderte, Tausende von Künstlern angestellt, für diese öffentlichen Gebäude zu arbeiten. Und das waren zum Teil auch junge, sehr unbekannte Künstler. Also ob das jetzt Pollock oder Lee Krasner oder Jacob Lawrence war, war für viele Künstler war das der Anfang.
Die später sehr berühmt geworden sind.
Genau, die wurden früh unterstützt. Relativ schnell kam das PWA zu einem Ende. Es gab natürlich auch sehr viele bürokratische Probleme. Und es wurde ersetzt durch zwei weitere Programme. Das eine weiterhin unter der Leitung von diesem Bruce hieß Section of Painting and Sculpture, Section of Fine Art später. Und das wurde eine permanente Agentur. Und die hat eben professionelle Künstler, Künstlerinnen beauftragt, quasi Federal Buildings, also öffentliche Gebäude, zu dekorieren. Und das waren anonyme Wettbewerbe. Mhm. Da konnte jeder teilnehmen. Und dadurch wurde es auch möglich, für unbekannte Künstler und Künstlerinnen da mitzumachen.
Okay, das wollte ich gerade fragen. Wenn man das jetzt auf die Gegenwart, auf das Heute überträgt, wer würde gefördert? Wie würde der gefördert und wie lange würde das dauern?
Ich meine, das Wichtige ist eben, dass es doch relativ lange gedauert hat. Es waren sehr offene Prozesse, das heißt die Idee, dass jeder teilnehmen konnte, ist wichtig. Also anonyme Wettbewerbe waren in diesem Prozess ein ganz wichtiger Teil.
Und okay, das heißt, man würde quasi Wettbewerbe ausschreiben für zum Beispiel Kunst am Bau oder Fotografie. Sie haben ja auch dieses Fotografieprojekt am Anfang erwähnt. Es könnten sich Künstler bewerben und die würden dann subventioniert bzw. bezahlt für die Werke, die sie abliefern, ja? Vom Staat.
Ja, genau, für die Arbeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass verschiedenste Formen unterstützt werden. Experimentelle Praktiken, anwendbare und auch nicht anwendbare Modelle. Und ganz wichtig wurden diese Community Art Centers gebildet, die eben an über 100 Orten in den Vereinigten Staaten stattfanden und die wirklich auch die Kunst zu Menschen gebracht haben, die sonst nie, weil sie nicht in großen Städten leben, mit der Kunst in Berührung gewesen war. Also ein sehr pragmatischer Approach, wenn man so will.
Wie viel Geld braucht man dafür in Großbritannien, um das jetzt mal so ein bisschen auf Great Britain zu reduzieren? Wie viele Millionen Pfund?
Ja, es ist so, dass das, ich meine, es ist natürlich, was Sie fragen nach Großbritannien, ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute transnationale Modelle finden können. Also, dass wir über, weil zurzeit ja alle versuchen,
die EU käme für Großbritannien ja nicht mehr in Frage.
Ja, und deshalb ist es ja, und die kommt aber auch für sehr viele andere Länder auf der Welt nicht in Frage, in Afrika, in Amerika, in Lateinamerika. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir über transnationale Mechanismen nachdenken. Und es ist interessant, ich meine, ein weiteres Modell aus der Vergangenheit, was interessant ist, kommt von John Latham und Barbara Stavini. Da ging es eben darum, dass diese beiden englischen Künstler wollten, dass jede Firma, jede Regierungsorganisation, also sowohl öffentliche als auch private Organismen, je mindestens einen Künstler oder eine Künstlerin anstellen. Also quasi, es ginge darum, dass die Künstler und Künstlerinnen in der Gesellschaft tätig wären. Und das wäre natürlich ein Projekt, das könnte man so auch transnational verankern. Ein anderes interessantes Buch.
Ich würde gerade gerne noch mal eine Frage einschieben, weil wir ja in einer Zeit leben, wo sich doch die Kunst viel stärker privatisiert hat, wo Museen viel stärker, gerade auch im angloamerikanischen Raum, von privaten Mäzenen mitfinanziert werden. Ist es ja interessant, dass Sie jetzt nach mehr Staat rufen. Ist es jetzt aus der Notsituation herausgeboren oder ist es einfach wieder Zeit, darüber nachzudenken, dass Kunst mehr staatlich gefördert wird?
Ja, genau. Also ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Moment ist, darüber nachzudenken, was für eine Rolle der Staat eben spielt. Und in der Folge waren es doch Zehntausende von Künstlern und Künstlerinnen, die davon profitiert haben. Und,
die haben profitiert vermutlich, aber haben die auch überleben können?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja interessant, wenn man sich Interviews auch ansieht mit Philip Guston oder Jacob Lawrence, Pollock Lee Crusher, die haben immer wieder betont, wie wichtig das war, in dieser sehr kritischen Phase. Ja, auf jeden Fall.
Für wie realistisch halten Sie das, dass sowas kommt?
Ja, ich glaube, das ist, es ist eine konkrete Utopie. Es ist nicht eine Utopie, es ist eine konkrete Utopie, die auf jeden Fall, es ist auch interessant, ich habe irgendwie vor 3 Wochen dem Guardian davon erzählt und es gab unzählige Antworten auf diesen Artikel, Folgeartikel in 20 Ländern. Es gibt auf jeden Fall ein sehr großes Interesse für diese Idee. Es braucht einfach eine Zusammenarbeit von sehr vielen Akteuren und das muss irgendwie gelingen in den nächsten Monaten. Ja.
Das sagt Hans-Ulrich Obrist, Kurator und künstlerischer Leiter der Serpentine Gallery in London. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, schönen Abend.